Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Diese Folge wird unterstützt vom Verband der forschenden Arzneimittelhersteller. Mein Name ist Brigitte Theile. Sie retten Leben und haben gleichzeitig einen enorm schlechten Ruf. Antibiotika, was früher wie Gold gehandelt wurde, steht heute stark in der Kritik. Durch zu viel Einsatz in der Tierhaltung, durch zu schnelle Verschreibung in der Humanmedizin haben sich Resistenzen gebildet. Ist das wirklich so? Oder gehen wir mit einem falschen Ansatz an Bakterien heran, deren Aufgabe es ist, sich ständig zu verändern, um sich immer wieder durchzusetzen? Die Entwicklung eines neuen Antibiotikums kostet 300 bis 500 Millionen Euro und dauert zwischen 10 und 15 Jahren. Um es dann tatsächlich auf den Markt zu schaffen, gibt es viele Hürden. Und bis die alle überwunden sind, kostet das Medikament am Ende sogar bis zu 1,5 Milliarden Euro. Gelder, die von forschenden Klein- und Kleinstunternehmen kaum bewerkstelligt werden können. Für die Großpharma ist der Markt nicht attraktiv. Woran liegt das? In diesem Podcast wollen wir beleuchten, wie Antibiotikaresistenzen entstehen. Wir schauen in die Forschung, an welchen neuen Wirkstoffen gearbeitet wird. Wir nehmen die Politik, die Industrie und die Privatwirtschaft mit in die Verantwortung. Antibiotikaresistenzen sind eine schlummernde Gefahr, die nur durch gemeinsames Agieren, Sichtbarkeit, Sensibilität, Investitionen und politische Unterstützung eingedämmt werden können. Dr. Marc Gitzinger ist Gründungsmitglied im Deutschen Netzwerk gegen antimikrobielle Resistenzen und CEO der BioVersus AG. Hallo, Herr Gitzinger.
Ja, hallo, Frau Theile.
Herr Gitzinger, bevor wir uns gleich anschauen, wie eigentlich multiresistente Keime entstehen, geben Sie uns mal einen kurzen Überblick, wie Sie sich auf den verschiedenen Bühnen für Antibiotika einsetzen.
Es geht ja darum, also in meiner Rolle bin ich zum einen Gründer und Geschäftsführer von der BioVersus, bin aber auch Gründungsmitglied in dem Deutschen Netzwerk für Antibiotikaresistenz und dann unter anderem noch tätig in einer Industrievereinigung, die sich Beam Alliance nennt. Was wir dort machen, ist, wir vereinigen eigentlich 70 kleinst- und mittelständische Unternehmen, die noch in dem Thema Antibiotika-Forschung tätig sind, sowohl für neue Medikamente, auch Phagen haben wir dabei, aber auch Impfstoffe und Diagnostika. Und das Ziel dieser Vereinigung ist, dass wir eigentlich wirklich genau diesen Dialog und den Konsens suchen mit der Politik, um hier Lösungsvorschläge vorzubringen, wie man diese Wirtschaftlichkeit von Antibiotika wieder lösen kann. Und sind dort eben, wie gesagt, sehr aktiv, sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten der EU, aber auch unter anderem in den USA.
Alles Themen, über die wir in der nächsten halben Stunde sprechen werden. Jetzt erstmal eine Frage an Sie, die wird für Sie wahrscheinlich ein Spaziergang sein. Für viele andere ist das immer nicht so ganz klar definiert. Wie entstehen Antibiotikaresistenzen?
Das ist eine gute Frage. Also Antibiotikaresistenzen sind erstmal was wirklich ganz Natürliches. Bakterien sind Lebewesen. Deren Ziel ist natürlich zu überleben. Und wenn man die jetzt angreift, zum Beispiel mit Antibiotika, damit wollen wir sie ja abtöten, dann finden die auch Wege, ja, sich dort Resistenzen zu verschaffen und eben weiter zu überleben. Die können das relativ schnell machen, Bakterien, weil Bakterien sich alle 20 Minuten eigentlich vermehren, teilen. Und dadurch haben die evolutionär gesehen ganz schnell und viele Möglichkeiten, sich eben Resistenzen anzueignen. Das ist, wie gesagt, ein natürlicher Prozess. Den gibt es seit Jahrmillionen von Jahren, lange bevor es Menschen gab. Wir haben schon in Sarkophagen hochresistente Bakterien gefunden, obwohl damals offiziell es ja noch gar keine Antibiotika gab. Aber Antibiotika sind im größten Teil von Naturstoffen gekommen, so auch das Penicillin, das kommt ja von einem Pilz. Und den Pilz gab es auch schon vorher. Und der hat sich eben mit diesem Wirkstoff gewehrt gegen andere Bakterien, im Boden zum Beispiel. Und dadurch gab es auch schon, bevor wir offiziell Antibiotika in Tablettenform hatten, diese Wirkstoffe in der Natur und dadurch auch Resistenzmechanismen, weil das ein ständiger, ja, Überlebenskampf tatsächlich ist.
Spannend. Also dann ist das nicht menschgemacht, so wie es manche Menschen denken.
Es ist nicht menschgemacht, überhaupt nicht. Was menschgemacht ist oder wo man das dann ein bisschen fördert, ist, je mehr man natürlich solche Wirkstoffe einsetzt, desto häufiger ist die Chance da, dass sich ein Bakterium auch diese Resistenz verschafft. Und da kommt dieses Thema her, dass wir Antibiotika schon wirklich verantwortungsvoll benutzen müssen. nicht einfach in die breite Masse verbreiten sollen. Und da sind dann Themen wichtig, wie dass man nicht unnötigerweise in der Tiergesundheit und auch in der Tierzucht zum Beispiel Antibiotika überverwenden soll. Es gibt Themen, dass man Antibiotika sehr kontrolliert herstellen soll, dass sie nicht in die Umwelt geraten in zu hohen Mengen. Das ist wichtig. Und auch in der Humanmedizin, dass wir Antibiotika dann verschreiben, wenn der Patient die braucht, weil dann sind sie wirklich wichtig, aber nicht für einen herkömmlichen Schnupfen, der gar nicht von einem Bakterium erzeugt wird, sondern durch ein Virus. Da hilft nämlich ein Antibiotikum nicht. Und das sind also wichtige Punkte, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Aber Resistenzen sind natürliche Erscheinungen und nicht verantwortungsvoller Nutzen befördert nur, dass es sich schneller ausbreitet.
Mit Kanonen auf Spatzen schießen, so hört sich das an. Zumindest wenn es ein Schnupfen ist und keine ernsthafte Erkrankung, wo es dann wirklich angezeigt ist. Sie haben die Tierhaltung schon angesprochen. Gäbe es da denn zum Antibiotikum Alternativen?
Es ist ja so, man darf diese Antibiotika mal per se nicht verteufeln, sondern man muss erkennen, wie wichtig die sind. Also wenn ein Tier oder auch ein Mensch wirklich krank sind, dann retten diese Medikamente Leben. Ja, und das ist ernsthaft und sehr wichtig auch zu verstehen. In der Tiergesundheit gibt es aber auch Missbrauch, wo Antibiotika einfach nur zur Wachstumsförderung hergenommen werden oder dass man Tiere auf noch engerem Raum halten kann. Da sind viele Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind und da brauchen wir die auch nicht. Ja, das muss man einfach klar so sagen. Der andere Punkt ist, es passiert sehr viel in der Forschung. Traditionell haben wir die gleichen Antibiotika, die wir bei Menschen benutzen, auch bei Tieren benutzt. Ja, hier könnte man zum Beispiel ansetzen, dass man in Zukunft verschiedene Wirkstoffe vielleicht nur bei Tieren hernimmt oder verschiedene Technologien. Wir reden vielleicht nachher noch über Phagen auch. Das ist eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, wir trennen das ab. Es gibt Wirkstoffe, die wir bei Tieren anwenden und dann welche bei Menschen. Dann ist die Gefahr von sogenannter Kreuzresistenz geringer.
Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, Resistenz habe ich nicht. Ich habe bisher in meinem Leben ein einziges Antibiotikum genommen. Also mich kann das gar nicht treffen. Das ist aber falsch.
Das ist wirklich sehr falsch, weil da ist ein kleiner Denkfehler. Es sind ja nicht wir Menschen, die resistent sind gegen das Antibiotikum, sondern es sind die Bakterien. Bakterien, die haben wir überall in und auf unserem Körper. Und wenn die dann irgendwann mal in die an das falsche Organ kommen, zum Beispiel die Lunge oder auch das Blutsystem, dann fangen die an, uns krank zu machen. Und dann brauchen wir ein Antibiotikum, was diese Bakterien wieder abtötet. Wenn das Bakterium, was uns infiziert, schon Resistenzen hatte, dann kann ich als Mensch völlig naiv noch nie ein Antibiotikum genommen haben, aber das Bakterium ist trotzdem resistent. Und dann sitze ich genau in der Situation, dass das Antibiotikum, was mir jetzt verschrieben wird, vielleicht gar nicht wirkt, weil das Bakterium war halt schon resistent. Das heißt, dort ist wirklich die Krux. Und deswegen ist das auch ein globales Thema. Wir haben Länder, da sind Antibiotikaresistenzen noch viel stärker verbreitet als zum Beispiel in Deutschland. Wenn ich jetzt in dieses Land reise, mich dort infiziere mit etwas, dann komme ich entweder zurück oder bleibe dort. Das kommt darauf an, wie es mir geht. Und dann habe ich aber diesen resistenten Keim bei mir. Wenn ich dann ja krank werde und ein Medikament brauche, dann wirkt das unter Umständen schon nicht. Also es gibt da übrigens auch ganz spannende Zahlen. Ich glaube, 80% der Leute, die nach Indien reisen, kommen im Darm mit hochresistenten Keimen zurück. Das führt nicht bei allen dazu, dass sie krank werden davon. Aber das ist zum Beispiel eine interessante Zahl, die viele Leute auch so nicht kennen.
Was ist mit den sogenannten Krankenhauskeimen? Den hört man auch immer öfter, dass jemand wegen eines gebrochenen Beines ins Krankenhaus geht und dann kommt er erstmal längere Zeit nicht mehr zurück, weil er sich einen sogenannten Krankenhauskeim geholt hat.
Ja, also den einen Krankenhauskeim gibt es so nicht. Ja, das sind verschiedene Bakterien. Es gibt insgesamt es gibt sehr viele Bakterienspezies, aber von den Krankenhauskeimen, die wir so zusammenfassen, redet man eigentlich grob gesagt von 7 verschiedenen Keimen. Und die sind dann auch nochmal unterkategorisiert. 4 davon sind ganz, ganz schwer zu behandeln, 3 etwas leichter. Das hängt damit zusammen, wie diese Bakterien aufgebaut sind. Die 4, die schwerer sind, die haben eine bessere Schutzschicht außenrum. Da kommen Medikamente schlechter ran. Das ist vereinfacht das Thema. Und dann muss man noch dazu sehen, diese 7 Keime, die können ja ganz unterschiedliche Körperstellen oder Organe auch befallen. Ja, also eine Hautinfektion ist salopp gesagt ein bisschen einfacher zu behandeln als eine ganz schwere Lungeninfektion oder gar eine Sepsis, also eine Blutvergiftung. Ja, und deswegen ist, wenn man über Krankenhauskeime spricht, erstmal festzustellen, das sind viele, nicht nur einer. Und zweitens ist dann die Konsequenz daraus, es wird nicht das eine Wundermittel entwickelt werden, was den Krankenhauskeim
eliminiert,
was das löst. Aha. Ja. Da brauchen wir schon, man nennt ein kleines Armamentarium an verschiedenen Wirkstoffen, die eben dann auch die unterschiedlichen Keime und auch die unterschiedlichen Infektionen, die wir kriegen, wirklich sinnvoll behandeln können.
Sie sind ein ganz starker Vertreter des Antibiotikums und es ist Ihnen auch ganz wichtig, immer wieder zu betonen, wie wichtig dieses Medikament ist. Sie haben bei uns im Vorgespräch gesagt, das Antibiotikum ist die Infrastruktur der Medizin. Was passiert, wenn diese Infrastruktur zusammenbricht, weil keine neuen resistenzbrechenden Wirkstoffe mehr erforscht oder entwickelt werden?
Sehen Sie, wenn wir die tollste Fabrik irgendwo auf dem platten Land bauen, aber keine Straßen, keine Zugverbindungen, nichts haben, was Material hin- und auch wegschaffen kann, dann hilft uns das ja irgendwie nichts. Und Antibiotika sind eigentlich so eine Infrastruktur der modernen Medizin. Ganz viele Eingriffe, die wir heute routinemäßig machen, das fängt bei einem Kaiserschnitt an, das geht weiter zu, ja, ich kriege eine neue Hüfte oder ein neues Knie, weil das alte funktioniert eben nicht mehr. Das sind relativ risikofreie Operationen heutzutage, weil wir mit einem Antibiotikum eine Infektion sofort in den Griff kriegen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, sind das wieder lebensbedrohliche Eingriffe. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Ja, dann gibt's in der modernen Medizin andere Therapien, gerade die Krebstherapien. Eine Leukämie, da wird das Knochenmark, das gesamte Immunsystem ausgetauscht. Ja, wir sind wieder naiv nach dieser Behandlung für alle Infektionen. Wenn wir dort keine wirksamen Antibiotika haben, dann haben wir ein Riesenproblem. Das funktioniert nicht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht Zukunftsmusik, sondern wir haben heute schon eine der größten Krebspatientenorganisationen, die sich wahnsinnig stark macht dafür, dass wir dringend neue Antibiotika brauchen. Weil erklären Sie jetzt mal einer Familie, wo das Kind Leukämie hatte, dass man die Leukämie mit den neuen Medikamenten und der modernen Medizin in den Griff kriegt und in der Genesungsphase, vielleicht 2-3 Tage später, ist auf einmal das Kind tot. Und das liegt daran, dass es eine Infektion hatte, die wir nicht behandeln können. Das ist nicht Zukunftsmusik, das passiert leider heute. Jetzt erklären Sie das mal der Familie, ich möchte nicht in der Situation sein, weil es ist absolut unnötig und es ist eigentlich auch unverantwortlich, dass sowas wieder passiert.
Dadurch entstehen, wenn ich Sie richtig verstehe, auch enorm hohe Kosten dann, was die Nachsorge anbelangt.
Ja, natürlich. Sie haben das vorhin erwähnt, der ist wegen einer OP ins Krankenhaus und ist ja länger da geblieben, weil eine Infektion da war. Das sind ja, also nicht jeder Patient stirbt zwangsläufig an so einer Infektion. Wir haben ja ein Immunsystem und so weiter. Wir versuchen mit allen möglichen Therapien dann zu helfen. Aber das dauert ziemlich lange. Das hat Nachwirkungen auf die Patienten. Die haben oft bleibende Schäden, Gelenkschmerzen und so weiter, die durch sowas verursacht werden. Und das ist alles Nachsorge. Das heißt, auch wenn der Patient nicht in diesen schlimmsten Weg geht, nämlich verstirbt, dann kostet das Gesundheitssystem unheimlich viel Geld. Ist natürlich auch ein Leidensweg für den Patient, aber da ist ein ökonomischer und ein psychologischer Weg natürlich, der da nicht gut ist. Ja.
Aber wie sieht das dann mit neuen Antibiotika aus? Die könnten ja wiederum auch nur sehr einzeln und genau beobachtet eingesetzt werden, weil sonst sind wir irgendwann wieder an demselben Punkt, an dem wir jetzt sind.
Ja, also wenn neue Antibiotika auf den Markt kommen, und das ist heute auch sinnvoll und gut reguliert, da ist übrigens die Industrie auch völlig dahinter, da sind die Mediziner dahinter und so weiter. Neue Antibiotika werden oft eher als sogenannte Reserveantibiotika dann behandelt. Das heißt, die sind wieder ähnlich wertvoll, praktisch wie das früher bei dem Penicillin da war. Die sind im Tresor des Krankenhauses, ja, und werden nur dann benutzt, wenn wirklich klar ist, oh, der Patient hat eine hochresistente Infektion. Das Thema bei den Antibiotika, wir gehen ja heute auch noch auf die Wirtschaftlichkeit ein von dem Ganzen, kommt jetzt genau da zustande. Es ist eigentlich ein gewisses Opfer seines eigenen Erfolges. Wenn ich das kurz erklären darf. Ein Antibiotikum wirkt innerhalb von 5 bis 10 Tagen. Und dann wirkt es und dann brauchen wir es auch nicht mehr. Dann hat es nämlich die Infektion geheilt. Das heißt, das Medikament wird relativ kurz eingesetzt. Gleichzeitig sind Antibiotika eigentlich gefordert, dass sie sehr günstig sind. Ja, wenn man ein hohes Volumen hat, Verkaufsvolumen, dann geht das. Aber bei Reserveantibiotika wird das jetzt natürlich schon relativ schwierig, weil die benutzen wir logischerweise und auch sinnvollerweise nicht so oft, sollen dann aber auch relativ günstig sein und gleichzeitig werden sie dann nur kurz eingesetzt. Das heißt, man kann einfach nicht mehr vernünftig wirtschaftlich dort Geld verdienen. Im Verhältnis zu auch teilweise anderen Krankheiten. Ein Diabetiker muss den Rest seines Lebens Insulin nehmen. Das heißt, wenn das auch ein bisschen günstiger ist per Dosis, ist das ja die ganze Zeit, muss man das einnehmen. Und da hakt es so ein bisschen bei den Antibiotika.
Aber dann lassen Sie uns jetzt die Forschung kurz zurückstellen und gleich mal direkt da in die finanzielle Peripherie einsteigen, die da ja relativ dramatisch ist, so wie ich das bei Ihnen im Vorfeld verstanden habe. Also wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, ich gehe in die Praxis, ich komme ins Krankenhaus und in diesem Tresor liegt dieses neue Wunderantibiotikum, das mir helfen wird, weil ich so eine schwere Infektion habe, die mit anderen Antibiotika nicht zu behandeln ist. Das wird jetzt erstmal mit den billigeren Antibiotika versucht, mir zu helfen? Oder ist der Schritt zum Tresor ein kurzer und einer, der schnell gegangen wird?
Ja, es ist einer, der sehr langsam gegangen wird, zum Teil aus den richtigen Gründen und zum Teil aus den falschen. Also die richtigen Gründe sind die, es muss klar sein, dass Sie eine resistente Infektion haben, damit Sie das neue Antibiotikum brauchen. Die falschen Gründe sind die, dass teilweise die Krankenhäuser selber auf den Kosten für so ein neues Antibiotikum sogar sitzen bleiben und sich deswegen dreimal überlegen, nehme ich das jetzt her oder nicht? Und das ist sicherlich schlecht, weil hier der Arzt hat natürlich immer das Ziel, die beste Behandlung zu geben, muss sich aber gleichzeitig dann rechtfertigen, oh, jetzt haben wir das teure Antibiotikum gegeben und wir sitzen tatsächlich selber auf diesen Kosten, weil im Moment das Vergütungssystem das nicht berücksichtigt.
Geben Sie uns mal eine Zahl, auf welchen Kosten bleiben die dann sitzen?
Naja, also diese neueren Reserveantibiotika, die kosten in der Regel für die gesamte Behandlung so irgendwie um die 10.000 bis 12.000 Euro, während jetzt ein Generikum heutzutage vielleicht um die 50 Euro kostet. Also es ist schon ein substanzieller Unterschied. Aber sogar diese 10.000 bis 12.000 sind nicht ausreichend, um für eine Firma wirklich wirtschaftlich dieses Antibiotikum zu erforschen. Also das heißt überhaupt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und auch auf dem Markt zu halten. Und da sind jetzt zwei Probleme. Das Krankenhaus hat jetzt schon ein Problem, weil sie auf diesen 10.000 bis 12.000 eher sitzen bleiben. Die Wirtschaft hat ein Problem, dass sie sagt, na ja, kann ich jetzt wirklich noch ein neues Antibiotikum entwickeln, wenn mir sogar dieser Preis nicht ausreicht, um wirtschaftlich das zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.
Von welchen Kosten sprechen wir da?
Also wir reden bei der Entwicklung von neuen Antibiotikum von etwa 10 bis 15 Jahren, ab Idee, bis es auf dem Markt ist. Und die Kosten sind etwa 1,5 Milliarden. Da ist mit eingerechnet auch die Fehlschläge. Wenn ich jetzt von A bis Z Erfolg habe mit meinem einen Projekt, dann kann ich das für 300 bis 500 Millionen etwa auf den Markt bringen. Aber das klappt ja eben leider so nicht. Von der Ideegebung zum Beispiel an Hochschulen oder auch in der ganz frühen Forschung schafft es maximal 1 von 100 Molekülen auf den Markt. Und da sind halt natürlich 99 Fehlschläge, die schlussendlich auch in die Vollkostenrechnung mit aufgenommen werden müssen.
Wenn wir jetzt zurück ins Krankenhaus gehen, welche Ideen gibt es sowohl in der EU als auch außerhalb der EU oder eventuell auch schon tatsächlich umgesetzte Systeme, an denen man sich orientieren kann, wie das besser unterstützt werden kann, damit eben der Gang zum Tresor ein wohlüberlegter, aber nicht einer ist, der nicht gegangen wird, wenn man die Kosten scheut?
Das Thema ist durchaus in der Politik und auch global bekannt und wird sehr viel diskutiert. Man sieht das auch immer wieder in den Medien. Dieses Vergütungsthematik bei neuen Antibiotika, wie gesagt, ist eine schwierige. Wir haben das jetzt so, dass mittlerweile neue Antibiotika eben keine sogenannte Massenware mehr sind, sondern wirklich sehr zielgerichtet nur bei hoffentlich wenigen Patienten eingesetzt werden müssen, die heute schon unter diesen resistenten Keimen leiden. Das würde erfordern, aufgrund der wenigen Patientenzahl, dass man sehr hohe Preise verlangt. Das heißt, diese Antibiotikatherapie, ohne mich jetzt auf die Zahl genau zu behaften, aber ich sage jetzt mal eine Bierdeckelrechnung, muss dann ungefähr 80.000 bis 100.000 Euro kosten. Was natürlich ziemlich viel ist für 10 Tage. Allerdings ist das ein lebensrettendes Medikament. Das muss man auch bitte dazu verstehen. Das ist also das eine Thema. Man könnte sehr hohe Preise anlegen. International wird das auch diskutiert, aber eher durchsetzen tun sich zwei andere Möglichkeiten. Und das ist, dass man eigentlich eben diese Antibiotika mehr als Infrastruktur behandelt und sagt, wir brauchen die, wir brauchen Zugang zu diesem Antibiotika. Und man versucht dann ein Vergütungsmodell zu entwickeln, was unabhängig vom Verkaufsvolumen ist. Das macht aus ganz vielen Gesichtspunkten Sinn, weil dadurch auch diese verantwortungsvolle Nutzung von Antibiotika eigentlich noch mehr gefördert wird. Es geht nicht darum, möglichst viel zu verkaufen, sondern es geht darum, haben wir Zugang zu diesem Medikament. Man nennt das salopp und wir kennen das alle Netflix-Modell. Und warum Netflix-Modell? Wenn wir heute Fernseh schauen und Netflix haben, dann bezahlen wir da eine monatliche Gebühr, egal ob wir 24 Stunden, 7 Tage gucken oder ob wir gar nicht gucken. Das ist die gleiche Gebühr. Das Angebot ist für uns da. Hier gehen Staaten in eine ähnliche Richtung. Man nennt das dann als Netflix- oder Subscription-Modell. Das bedeutet, dass der Staat eigentlich sagt, okay, wir kaufen uns den Zugang zu diesem neuen Wirkstoff und bezahlen eine jährliche Gebühr dafür, dass wir Zugang haben. Die Firma liefert uns dieses Medikament und dann entscheiden unsere Kliniker und Infektiologen, also die Spezialisten, werden diese Medikamente benutzt.
Aber birgt das nicht auch Gefahren, Herr Gitzinger? Also wenn ich jetzt bei Netflix eine neue Serie entdecke, die mich wahnsinnig fesselt, dann kann das passieren, dass ich da 12 Folgen hintereinander anschaue, überspitzt gesagt. Wenn ich jetzt meinen Zugang zu dem Medikament bezahlt habe, heißt das doch, dass ich mich da beliebig oft dran bedienen kann?
Prinzipiell ja, aber das ist natürlich, gibt es da schon eine Reglementierung. Diese neuen Antibiotika, die finden Sie nicht einfach irgendwo beim Hausarzt und in der normalen Apotheke. Das ist, wenn Sie wirklich schon sehr krank sind und diese Vergabe von solchen neuen Antibiotika, die wird dann auch stark kontrolliert von den entsprechenden Spezialisten in den Krankenhäusern. Also da muss es schon so sein, dass Sie effektiv, also Sie als Patient können nicht sagen, ich will das neueste Ding jetzt da haben, sondern das gibt dann wirklich Ärzte, die ganz klar sehen und entschieden haben und auch die Daten dafür haben, Sie haben eine resistente Infektion, Sie brauchen das jetzt als Patient, damit Sie hier eine Überlebenschance haben.
Trotzdem ist der Weg dahin immer erstmal Trial and Error, oder? Nachdem, also soweit ich weiß, ist ja Diagnostik im Moment immer noch teurer als die Behandlung erstmal.
Ja, das ist ein weiterer Missstand bei Antibiotika. Dadurch, dass die Generika so unverschämt günstig sind, ist es tatsächlich heute günstiger in ganz vielen Situationen, diesen Trial and Error zu machen. Sprich, Sie probieren erstmal, ob das Generikum wirkt. Wenn es nicht wirkt, kriegen Sie noch ein zweites. Wenn es auch nicht wirkt, dann machen wir mal eine richtige Diagnostik. Die kostet so ungefähr 100 Euro pro Test. Und dann wissen wir, was Sie wirklich haben. Und dann geben wir das vielleicht das Neueste, was angezeigt ist. Das ist echt auch ein Missstand, den ich unverhältnismäßig finde. Diese Trial-and-Error-Kultur, die sich bei verschiedenen Infektionen wirklich durchgesetzt hat, wegen den 100 Euro diagnostischer Test. Wir haben die richtigen diagnostischen Tests. Wir können jeweils innerhalb von 3 bis 6 Stunden feststellen, was sie haben, inklusive der Resistenz und alles, wird einfach nicht wirklich oft genug hergenommen wegen den Kosten. Aber auch möchte ich vielleicht noch zusätzlich erwähnen, in den Krankenhauskeimen, wo wirklich ganz schwere Infektionen sind, wo Stunden entscheiden, ob sie überleben oder nicht, da wird natürlich schon auch Diagnostik benutzt und dann auch möglichst schnell das richtige Antibiotikum sofort hergenommen.
Dann lassen Sie uns nochmal zum Vergütungsmodell zurückkommen. Wir haben jetzt das Netflix-Modell.
Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Im Wesentlichen sind es 3 Möglichkeiten. Wir können entweder diese Hochpreisgeschichte machen oder wir können das Netflix-Modell anlegen. Und dann gibt es noch eine Variante, die nennt man, da gibt es einen sogenannten Gutschein. Ja? Das ist ein Transferable Exclusivity Voucher. Das heißt, ein Gutschein, den jetzt eine Firma bekommt, die ein Antibiotikum erfolgreich entwickelt hat. Und dieser Gutschein ermöglicht es, ein anderes Medikament für zum Beispiel 1 Jahr länger Exklusivität zu haben. Also entweder Patentschutz oder Marktexklusivität. Und das ist ein Gutschein, weil den kann man dann entweder als Firma selber einsetzen auf einem anderen Medikament oder man kann ihn tatsächlich verkaufen an eine Firma, die ein Medikament hat, wo sie das interessieren würde, länger, 1 Jahr länger einen Marktschutz zu haben. Und dadurch hat der Gutschein einen Wert, der durch verschiedene natürlich Forschungsinstitute auch etwa berechnet wurde. Das sind dann etwa 400 Millionen. Es gibt diese 3 Systeme, Gutschein, Netflix und hoher Preis. Alle haben vielleicht so ein bisschen Vor- und Nachteile. Und nicht alle von den Systemen sind überall gleichwertig einsetzbar. Also wir haben ja eine deutsche Situation, wir haben eine europäische Situation und dann global gibt es auch noch andere Länder, wie man das machen muss. International ist eigentlich der größte Konsens, dass das Netflix-Modell das Schlauste ist. Und die Industrie ist dort eigentlich auch der Meinung, dass das wirklich sinnvoll wäre. Jetzt auf der europäischen Ebene das Netflix-Modell einzusetzen, ist gar nicht so einfach. Weil die ganze Entscheidung darüber und auch das Geld müsste eigentlich zentral von Brüssel kommen. Wir wissen, wie schwierig es ist, Konsens zu finden in 27 Mitgliedstaaten in der EU. Und dass auch das Geld dann vorgeschossen wird, Brüssel zur Verfügung gestellt wird und dass die das eigentlich dann zentral entscheiden können, ist wahnsinnig schwierig. Vielleicht nicht unmöglich, aber wird sehr lange dauern. Deswegen kommt eigentlich in der EU der Punkt, dass man eher für diese Gutscheinlösung ist. Weil das kann Brüssel entscheiden. Das Geld muss nicht wirklich vorgestreckt werden, sondern das wird dann nachher eigentlich indirekt bezahlt durch die Gesundheitssysteme, die eben dieses eine Medikament, was den Gutschein nutzt, 12 Monate länger einen etwas höheren Preis zahlen müssen, bevor Generika zum Beispiel reinkommen. Vielleicht denkt man am Anfang, das ist ziemlich unfair und das macht keinen Sinn. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Antibiotika Infrastruktur für die Medizin sind. Insofern kann man durchaus sich auf den Standpunkt stellen, dass es Sinn macht, dass diese Infrastruktur irgendwie kofinanziert wird durch andere Medikamente. Und das ist schlussendlich, was dieses Gutscheinsystem macht. Und das Gutscheinsystem verteilt auch relativ fair diese Kosten, weil alle 27 Mitgliedstaaten über das Gesundheitssystem dort einen Beitrag leisten müssen. Die kommen da eigentlich dann gar nicht drum herum. Und deswegen ist das System für die EU wahrscheinlich das, was am sinnvollsten umsetzbar ist mit diesen Gutscheinen. Während andere Länder, zum Beispiel Großbritannien, sich schon klar entschieden hat und das auch eingeführt hat, nämlich dieses sogenannte Netflix-System.
Von welchen Summen sprechen wir da?
Also jetzt müssen Sie kurz bei mir bleiben, weil am Anfang hören sich diese Summen riesig an. Ja? Und dann brechen wir das runter und verstehen eigentlich, dass das gar nicht so wahnsinnig viel ist. Der internationale Konsens ist, dass ein neues Antibiotikum, was auf den Markt kommt, etwa 3,5 Milliarden einspielen soll. Und das ist jetzt eine Zahl, die klingt sehr hoch. Jetzt müssen wir erstmal runterbrechen, wer soll denn die Rechnung zahlen? Wir reden hier darüber, dass diese 3,5 Milliarden von den G7 und der EU27 zustande kommen soll. Das heißt, es sind die sogenannten Hochlohnländer, die sich das auch leisten können. Dann gehen diese 3,5 Milliarden nicht an Tag 1, sondern das ist über 10 Jahre verteilt. Das heißt, wir sind dann schon mal pro Jahr bei 350 Millionen. Wenn man das jetzt verteilt auf die verschiedenen Länder, die ich vorhin erwähnt habe, G7 und EU27, und sich zum Beispiel Deutschland anschaut, dann wären das pro Jahr etwa 30 Millionen, die Deutschland bezahlen müsste für so ein neues Antibiotikum. Das ist berechnet auf dem Bruttoinlandsprodukt und der Bevölkerung, die Deutschland hat. Jetzt breche ich das nochmal runter pro Einwohner. Reden wir da über weniger als 50 Euro Cent im Jahr. Das ist also ein Betrag, den man als Einwohner sich überlegen muss, habe ich eine Versicherung, die mir gewährleistet, dass ich ein Antibiotikum zur Verfügung habe, wenn ich das wirklich brauche.
Bin ich komplett bei Ihnen, wenn wir über Hochlohnländer sprechen? Was ist mit den Ländern, für die das sehr, sehr viel Geld ist?
Ja, das ist der nächste Punkt. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass diese Menschen auch Zugang zu den Medikamenten kriegen. Die Länder können sich das nicht alle leisten, hier den Beitrag zu leisten. Wir sind auch in der Industrie der Meinung, dass wir eine Verpflichtung haben, wenn die Antibiotika in den Hochlohnländern wieder vernünftig vergütet werden, dass wir dann auch eine Verpflichtung haben, möglichst sehr schnell dafür zu sorgen, dass die Medikamente in die anderen Länder auch kommen. In diesen Ländern muss dafür gesorgt werden, und das können nicht die Firmen alleine machen, dass diese Antibiotika dann auch mit Sorge verabreicht werden. Das heißt nicht, dass der Patient das einfach ohne Rezept zum Beispiel in jedem Krankenhaus, in jeder Apotheke und so weiter bekommt dann. Das heißt, da müssen auch die Länder mitmachen und mitspielen, dass es wirklich einen kontrollierten und verantwortungsvollen Benutzung dieser neuen Antibiotika gibt. Weil sonst machen wir uns tatsächlich mehr Schaden als Nutzen, wenn wir diese Antibiotika auch in diese Länder entsprechend bringen. Das heißt, hier hat die Industrie eine Verantwortung, absolut, zu der stehen wir auch. Es gibt aber auch eine Verantwortung sowohl wieder von den Ländern und auch von der verantwortungsvollen Nutzung und so weiter, die da zusammenspielen muss.
Wenn wir nochmal zurückgehen zum Ist-Zustand und den Kosten, auf denen die Krankenhäuser bei uns in Deutschland im Moment sitzen bleiben. Wie weit ist die Politik? Wie stark kommt die Ihnen entgegen? Und wie nahe ist dieses Voucher-System, das Sie vorhin angesprochen haben?
Deutschland hat im Moment eher den Weg eingeschlagen, die neuen Antibiotika mit einem Hochpreis zu vergüten. Jetzt hat man gesagt, dass dann die Industrie eine freie Preisgestaltung diesbezüglich machen kann. Wir haben das jetzt noch nicht wirklich in der Praxis gesehen, was das wirklich bedeutet. Es gibt noch kein Antibiotikum, was da sinnvoll vergütet wird derzeit. Noch schlimmer an der ganzen Thematik ist, dass in dieser ganzen Gesetzesgebung ein Thema nicht berücksichtigt wurde, dass die Krankenhäuser einen Zusatzvergütungscode dann haben und dieses neue Antibiotikum auch entsprechend abrechnen können. Das heißt, trotz des Reserveantibiotika-Status ist es heute so, dass wenn ein Krankenhaus sich entscheidet, sich so ein Antibiotikum zu benutzen, und das kostet jetzt, ich sage einfach mal die fiktive Zahl, 100.000 Euro, dann sitzt das Krankenhaus heute auf den Kosten, weil nach wie vor die Vergütung von diesem Medikament über die sogenannte Fallpauschale stattfindet und es keine extra Vergütung gibt dadurch, dass das Krankenhaus ein teures Antibiotikum genommen hat. Das gibt's bei anderen Medikamenten. Das ist also wäre keine Neuheit, das einzuführen. Zum Beispiel gegen Pilzinfektionen. Solche Medikamente, die können dann extra vergütet werden, Antibiotika nicht. Wir verstehen weder von der Industrie noch von den Krankenhäusern, warum das bisher nicht existiert, warum das in der Gesetzgebung vergessen wurde, weil es macht wirklich keinen Sinn. Im Moment ist es so, dass eigentlich das Krankenhaus fast einen Anreiz hat, den Patienten fehlzubehandeln aus ökonomischer Sicht, weil sie selber auf den Kosten sitzen bleiben. Und das darf tatsächlich nicht sein.
Vor allem wäre das ein Problem, das mal gelöst werden könnte, oder?
Also wir haben ein ganz ernsthaftes Problem mit den Antibiotikaresistenzen. Da ist es 10 nach 12 und nicht irgendwie noch ein bisschen Zeit. Nein, wir haben ein echtes Problem. Dann ist dieses Problem tatsächlich zu lösen. Es gibt über die letzten 10 Jahre wurde ganz viel geforscht von Hochschulen, von Unternehmen, von allen möglichen beteiligten Leuten, die alle gesagt haben, die drei Lösungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen, Hochpreis, Netflix oder Gutschein, die würden funktionieren. Das heißt, wir wissen, wie wir das Problem lösen können. Jetzt müsste es eigentlich nur noch umgesetzt werden. Dann hätte die Politik mal einen grünen Haken an einem Thema, was sie echt lösen müssen und könnten es lösen. Jetzt kommt noch das Thema, wie viel kostet uns das? Ich kann Ihnen sagen, dass das aller Voraussicht nach sogar ein Nullsummenspiel ist. Weil wir heute schon in dieser Nachsorge und in dieser, wenn jetzt so ein resistenter Keim eine Infektion verursacht hat und wie lange der Patient da noch dran rumelaborieren muss, wenn er überlebt und alles. Das kostet uns ja heute auch schon Geld. Und wenn ich das Geld jetzt einspare, weil ich von vornherein schon richtig therapieren kann, dann macht das offensichtlich Sinn, ist im Endeffekt ein Nullsummenspiel. Das heißt, dann können wir ein Problem lösen und zwar nachhaltig lösen und unser Gesundheitssystem auch für die nächsten Jahrzehnte eigentlich auf gesunde Füße stellen. Und ja, wir wären einen Schritt weiter.
Herr Kitzinger, geben Sie uns doch bitte mal einen Einblick in Ihre Firma BioVersys.
Ja, sehr gerne. Wir haben die Firma gegründet, eigentlich aus der Hochschule, direkt aus meiner Doktorarbeit heraus, sind voll fokussiert auf diese Antibiotikaresistenzthematik und entwickeln verschiedene Produkte, die eben wieder Wirkung zeigen bei hochresistenten Keimen. Wir haben dort ein Produkt gegen einen der Krankenhauskeime in der klinischen Entwicklung Phase 2. Das heißt, wir behandeln heute jetzt Patienten und testen nicht nur die Wirkung, sondern natürlich auch die Verträglichkeit. Das sieht sehr toll aus. Das stimmt uns auch sehr glücklich im Moment für dieses Medikament. Wir haben noch ein zweites, ebenfalls in klinischer Entwicklung Phase 2. Das entwickeln wir gegen Tuberkulose. Eine Krankheit, die ein bisschen unterschätzt wird, weil nach wie vor 1,5 Millionen Menschen daran jedes Jahr sterben. Und dann haben wir noch einige Wirkstoffe in der vorklinischen Entwicklung. Und auch dann ganz viele Zusammenarbeiten mit Forschungsinstituten, wie unter anderem in Deutschland auch mit dem DCIF und dem Helmholtz-Institut.
Jetzt muss Forschung auch finanziert werden. Und das Problem wurde durchaus politisch schon erkannt. Man hat zusätzliche Fördermittel freigemacht. Sie haben gerade das Helmholtz-Institut genannt. Das ist noch nicht die tatsächliche Lösung des Problems, was die Finanzierung anbelangt.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Wirtschaftlichkeit von neuen Antibiotika verbessert werden muss und dass es diese drei verschiedenen Ansätze gibt, wie man das auch lösen kann. Das ist tatsächlich alternativlos in dem Lösungsansatz. Wenn man versucht, das mit noch mehr Fördermitteln in die Forschung zu lösen, wird man deutlich teurer rauskommen und es wird vermutlich gar nicht funktionieren. Wir haben jetzt schon als Brückenfinanzierungen und als Notlösungen Fördermittel für die Forschung erhöht. Es gibt Länder, die da sogar sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben, unter anderem die USA. Viele der Firmen, die jetzt erfolgreich sogar in den letzten Jahren Antibiotika zugelassen haben, aber dann wirtschaftlich trotzdem nicht über die Runden kommen, haben substanziell Fördermittel erhalten, also dass zum Beispiel diese Firmen, die neue Antibiotika entwickelt haben und dann in wirtschaftliche Schieflage kamen durch das Thema, die haben insgesamt 3,6 Milliarden gebraucht, um diese 7 Medikamente auf den Markt zu bringen, erfolgreich auf den Markt zu bringen. Also sie sind zugelassen. Es ist also ein enormer Betrag. Und von diesen 3,6 Milliarden kam nach der Schätzung, die ich habe, mindestens ein Drittel staatliche Fördermittel. Sie müssen sich das vorstellen. Und auch dieses Geld ist schlussendlich jetzt verpufft, weil nur sehr wenige Patienten überhaupt Zugang zu diesen Medikamenten haben, weil die Wirtschaftlichkeit hinten raus nicht funktioniert. Das heißt, es ist alternativlos, die Wirtschaftlichkeit zu lösen. Es ist auch günstiger für den Steuerzahler, weil er dort nur die Erfolge bezahlt und nicht die vielen Fehlschläge, die vorne raus passieren. Das heißt, unterm Strich ist das Schlüsselthema, was gelöst werden muss, Wirtschaftlichkeit. Und dann kommen wir hier wieder einen Schritt vorwärts und haben eigentlich das Problem gelöst. Der Flickenteppich vorne dran ist derzeit notwendig, aber nicht langfristig zielführend.
Dann lassen Sie uns Ihre Forschungen anschauen. Wo stehen Sie da denn im Moment?
Das Thema ist auch von der Forschungsseite her, es ist kompliziert, neue Wirkstoffe zu entwickeln. Es kostet uns Zeit. Aber es ist möglich und wir haben das Know-how. Das sind die guten Neuigkeiten. Die schlechten Neuigkeiten sind, dass durch diese Unwirtschaftlichkeit immer weniger Firmen das überhaupt machen. Und zwar muss man das auch sagen, zu Recht. Es kann eigentlich nicht erwartet werden, dass jemand einen neuen Wirkstoff entwickelt, dafür diese 1,5 Milliarden ausgibt und nachher die neuen Antibiotika, die in den letzten 10 Jahren auf den Markt kamen, die verdienen pro Jahr so im Maximum, und das sind schon die guten, etwa 100 Millionen. Da brauchen Sie kein Mathe-Genie und auch kein Ökonom zu sein, um zu verstehen, das kann sich ja nicht rentieren. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe 10, 15 Jahre Rieseninvestitionen und ich verdiene dann knappe 10 Jahre, dann ist der Patentschutz abgelaufen, weniger Geld, als ich am Anfang reingesteckt habe. Warum soll irgendeine Firma das machen? Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diese wirtschaftliche Situation anschauen und lösen. Weil was wir jetzt heute haben, ist eine unheimlich dünne Pipeline, nennt man das. Das heißt Medikamente, Antibiotika, die in der Entwicklung stecken. Wir haben insgesamt noch 40 weltweit. Wenn Sie das vergleichen mit irgendeiner Subform von Krebs, nehmen wir Brustkrebs, da haben wir zu jedem gegebenen Zeitpunkt um die 300 bis 500 Projekte in der Entwicklung. Für alle Antibiotika, das heißt auch alle diese Keime, sind es 40 global. Es wird jetzt noch schlimmer, denn diese 40 Produkte sind über 80% in den Händen von kleinst- und mittelständischen Unternehmen, so wie auch mein eigenes. Wir haben 25 Mitarbeiter, wir haben 2 Projekte in der klinischen Entwicklung, in Phase 2, das heißt schon sehr weit fortgeschritten. Wir sehen schon, dass die Wirkung zeigen, auch bei den Patienten, haben aber ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie wir die nächste Phase finanzieren sollen. Die kostet uns jetzt auch nochmal 100 Millionen. Die Geldgeber stehen nicht Schlange wegen diesen wirtschaftlichen Aussichten. Was bedeutet das jetzt für den Zuhörer und den Patienten selber? Das bedeutet, wir haben tatsächlich Wirkstoffe, die in der Entwicklung stecken, die hier helfen können, die aber gar nicht den Patienten erreichen, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ich kann Ihnen noch ein paar Zahlen hier geben. Wir haben in den letzten 10 Jahren etwa 7 neue Antibiotika auf den Markt gebracht. Und das war von 7 solchen kleinen Biotech-Unternehmungen. 3 davon sind bereits pleite, obwohl sie das Medikament erfolgreich an den Markt gebracht haben. 4 halten sich gerade so über Wasser. Diese Medikamente sind, wenn sie überhaupt noch auf dem Markt verfügbar sind, nur in den USA verfügbar. Wir als europäische Patienten haben keinen Zugang, weil aus wirtschaftlicher Sicht diese Medikamente nicht zum Patienten kommen. Deswegen ist auch der Aufschrei so groß, dass wir dringend die Politik brauchen, um diese Wirtschaftlichkeit wieder so herzustellen, dass man sinnvoll diese neuen Medikamente auf den Markt bringen kann und damit auch diese Entwicklung fördert. Und um jetzt nochmal den Kreis zu schließen über die Forschung, immer weniger Unternehmen forschen daran. Wir haben jetzt in Deutschland, und die sind alle auch Mitglieder in dem deutschen Netzwerk für antimikrobielle Resistenzen, eine super akademische Landschaft, Hochschulen, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, das DZIF, das Helmholtz-Institut und so weiter. Die erhalten sinnvolle Fördermittel, um diese Forschung auch weiter zu treiben. Aber auch die, wenn sie jetzt neue Ansätze haben, neue Moleküle ganz früh in der Forschung, finden keine Partner mehr, die diese Moleküle dann weiterentwickeln, weil diese Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Das heißt, sogar auf akademischer Seite ist man sich einig, wir brauchen jetzt dringend hier diese Handlung, die Wirtschaftlichkeit wiederherzustellen. Und das ist jetzt eine ganz spannende Situation, weil wir beim Thema Antibiotika von forschenden Akademikern über die Industrie bis hin zu Patientenorganisationen und eigentlich allen, die sich auskennen damit, Krankenhäuser etc., die irgendwie was mit diesem Thema zu tun haben, schreien alle genau das Gleiche. Jeder sagt, wir müssen hier handeln. Die Forschung ist auf dem Tisch. Wir wissen, wie wir handeln können. Es gibt 3 Lösungsvorschläge. Setzt sie bitte um. Wir bitten eindringlich sowohl die Gesundheitsminister als auch die Wirtschaftsminister, die es hierfür braucht, bitte an einen Tisch zu kommen, zu diskutieren, gibt es noch Hürden bei einer dieser 3 Lösungsmöglichkeiten, die wir überwinden müssten? Wenn ja, welche sind das? Lassen Sie uns die bitte überwinden. Und dann lassen Sie uns bitte implementieren. Und zwar in Deutschland, aber auch größer. Deutschland kann das Problem nicht ganz alleine lösen, spielt aber sicherlich eine wichtige Rolle, weil Deutschland ist nun mal eines der Länder, was wirtschaftlich stark ist, was Innovationskraft hat und so weiter. Wir haben hier eine Verantwortung, aber dann bitte auch aus internationaler Sicht können wir uns abstimmen mit der EU, können wir uns abstimmen mit den G7. Und das ist kein Aufruf, der völlig vage ist, weil die G7-Staaten in ihren letzten mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Treffen und Abschlussdeklarationen jeweils explizit aufgeschrieben haben, dass die Vergütung von Antibiotika gelöst werden muss, dieses Problem. Das heißt, es ist bekannt und es gibt jetzt vorbildliche Länder wie Großbritannien, die das schon umgesetzt haben. Es gibt Kanada, was auch ein G7-Staat ist, der es dieses Jahr umsetzt. Und es gibt Japan, auch ein G7-Staat, der einen Pilot gestartet hat und das auch in Angriff nimmt. Uns fehlt im Moment ganz klar die EU und die Mitgliedstaaten der EU. Uns fehlt auch noch die USA. Es gibt hier Gesetzesvorschläge, aber die Umsetzung ist mit Verlaub extrem langsam.
Haben Sie da Zahlen, wie das weltweit aussieht, auch was die Todesfälle anbelangt?
Durch resistente Keime sind es alleine 5 Millionen Todesfälle.
Im vergangenen Jahr oder von welcher Zeit sprechen wir?
Pro Jahr. 1,3 Millionen davon sind eindeutig nachgewiesen, dass die Patienten nur verstorben sind durch die resistente Infektion. Für mich ist wirklich diese Todeszahl ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Weil das, was es mit unserem Gesundheitssystem macht und wie wir uns heute eigentlich auch sicher fühlen, eben ins Krankenhaus zu gehen und anstatt eine Risikogeburt durchzuführen, vielleicht einen Kaiserschnitt durchzuführen, das verändert sich. Und das ist irgendwie schon ziemlich traurig, dass wir im Jahr 2024 über sowas sprechen müssen.
Das wäre ein enormer Rückschritt auf jeden Fall in der gesamten Entwicklung. Wir müssen auch mal über die Alternative der Phagen sprechen. Was ist mit dieser Alternative? Ich breche das ganz einfach runter. Das sind Viren aus dem Labor, die sich auf ein resistentes, aber passendes Bakterium setzen, dann ihre eigene DNA injizieren und dafür sorgen, dass das Bakterium zerstört wird. Und das Virus hat aber dann auch keine Möglichkeit mehr zu bleiben, weil das Bakterium sein Wirt war. Ist das so richtig? Ich bin keine Biologin.
Also das war jetzt wirklich toll zusammengefasst, muss ich sagen, für eine Nicht-Biologin. Das stimmt so. Aha. Ja, Phagen sind im Moment so ein bisschen auch ein spannendes Thema, ist wieder aufgekommen. Sehen Sie, als Phagen gibt's schon ganz lange und werden auch schon ganz lange teilweise als Medizin hergenommen. Ursprünglich aus der Not heraus, weil zum Zeiten des Kalten Krieges hinter dem Eisernen Vorhang die neuesten Wirkstoffe, Antibiotika so nicht zur Verfügung standen und dann hat man sich dort auch mit Phagen beholfen. Wenn so eine neue Phagentherapie erfolgreich klappt und die dann auf den Markt kommt, dann ist sie auch ein Medikament und muss auch vergütet werden. Wir entwickeln auch eine neue Phagentherapie nicht für umsonst. Das kostet im Endeffekt genau das Gleiche. Um ehrlich zu sein, wird es sogar wahrscheinlich mehr kosten, weil wir die Zulassungsverfahren für solch eine Therapie noch nicht im Griff haben. Und das kostet eher mehr Geld als weniger Geld.
Marc Gitzinger, Biologe, Mitglied im deutschen Netzwerk Antimikrobielle Resistenzen und CEO des Biotechnologieunternehmens Bioversus AG in der Schweiz. Das war ein unfassbar interessantes und vor allem toll informatives Gespräch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Ja, Frau Theile, ich danke Ihnen. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Mehrwert für die Zuhörer schaffen konnten.
Auf jeden Fall.
Und ein paar Fragen beantworten konnten. Sie merken, mir liegt das Thema wirklich am Herz, nicht nur mir. Wir haben hier viele, die wirklich dafür kämpfen, dass wir ja diese wertvollen Antibiotika weiter erhalten in der Medizin. Und es gibt eigentlich keinen Alternativweg. Das muss man wirklich auch sagen. Wir brauchen diese Antibiotika. Wir müssen hier handeln. Und nochmal wirklich der ganz große Aufruf an die Politik, bitte sich an einen Tisch zu setzen und jetzt zu handeln. Wir können das Problem lösen.
Ein klares Wort. Dr. Marc Gitzinger, Gründungsmitglied im deutschen Netzwerk gegen antimikrobielle Resistenzen und CEO der Bioversus AG. Vielen Dank.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.